Ja, guten Morgen. Mein Name ist Daniel Meerbott. Vor diesem Livestream-Gottesdienstphase hatten wir in Sulzdorf in der Ankergemeinde eine Predigtreihe mit dem Titel Daniel, ein resilienter Glaube. Resilienz, ja, ich weiß, das ist ein Modewort, trotzdem finde ich es gut. Es ist die psychische Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen und sogar gestärkt aus dieser beeinträchtigten Situation hervorzugehen. Den Titel der Predigtreihe habe ich deshalb gewählt, weil er sehr gut beschreibt, wie Daniel trotz schwieriger und herausfordernder Situation nicht einknickt, sondern resilient, widerstandsfähig ist. Und die alles entscheidende Ressource, Kraftquelle für diese Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist der Glaube, das Vertrauen an den lebendigen Herrn. Und im Fokus ist in erster Linie auf diesen starken Herrn, nicht auf das eigene, auf den eigenen Glauben oder Vertrauen oder wie auch immer, sondern der Fokus auf diesen mächtigen Gott, dieser Glaube. Wir sind in Sulzdorf bis Kapitel 5 sind wir gekommen und dann mussten wir stoppen. Jetzt sind wir ja in dieser genialen Livestream-Gottesdienstphase hier aus der Glocke und wir sind mitten in der Predigtreihe Hoffnungsträger. Und heute geht es weiter mit diesem Hoffnungsträger Daniel. Die Story, die Grundlage dieser Predigt ist meines Erachtens jeder bekannt. Es ist eine der bekanntesten Geschichten wohl der Bibel. Pepe, unser Sohn, der liebt diese Geschichte. Er fragt mich immer, ist diese Geschichte, wenn wir aus der Bibel vorlesen, ist die gefährlich? Ja, die ist richtig gefährlich. Aber nichtsdestotrotz sollte, auch wenn sie so bekannt ist, sollte jetzt keiner hier diesen Livestream-Gottesdienst abschalten oder umschalten. Ich hoffe, es ist irgendetwas dabei, wo ihr mitnehmen könnt und wo Gott zu euch redet. Zu dieser Geschichte. Daniel hat 3 Königen gedient. Er kommt mit etwa 18 Jahren von Israel nach Babylon. Und er dient als erstes dem König Nebukadnezar. Und dann dient er seinem Sohn, das ist der Belshazzar. Und diesen beiden Jungs, die deutet er ziemlich viele Träume. Das Babylonische Reich wird dann von den Medern und Persern zerstört und sie übernehmen die Macht. Und Daniel dient jetzt diesem medo-persischen König Darius. Vermutlich ist er zu diesem Zeitpunkt schon 80 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste. Daniel ist einer von 3 Chefministern. Also er ist wirklich richtig steil die Karriereleiter hoch. Und der König Darius, der will ihn zum zweiten Mann machen im Reich. Und die anderen Jungs dort, die sind von dieser Idee von Darius so gar nicht begeistert. Die sind brutal eifersüchtig. Und wer solche Kollegen hat, der braucht keine Feinde. Die Männer, die grübeln. Und dann kommt ihnen das große Aha-Erlebnis. Wir werden Daniel mit Hilfe seines Liebsten, dem Vertrauen zu Gott, da werden wir ihn in die Falle locken. Und jeder im ganzen medopersischen Reich weiß ganz genau, wie sehr Daniel Gott lieb hat. Und die Idee der Männer ist ein Gesetz. 30 Tage soll Darius wie der allerhöchste Gott behandelt werden und nur er alleine dann auch angebetet werden. Und eine Strafe, die haben sie auch schon parat. Wer sich nicht an dieses Gesetz hält, ab in die Löwengrube. Und sie sind sich sehr sicher, dass Daniel selbst unter Androhung von Löwen seine Liebe zu Gott nicht aufgeben wird. Und dort heißt es im Kapitel 6 des Daniel-Buches, Vers 10, so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Und damit waren die Würfel gefallen. Das Gesetz wird genehmigt und es kann nicht widerrufen werden. Nicht einmal von Darius selbst. Und Daniel bekommt es mit. Und wegen seiner Not, weil er weiß, das kann er nicht machen. Er wird dem König dienen, er wird ihm alles tun, aber ihn anbeten wird er nicht. Wegen seiner Not betet Daniel. Er betet, was das Zeug hält. Daniel weiß, aus realistischen Gründen hat er keine Chance, da irgendwie lebend aus dieser Grube rauszukommen. Und dann ist es soweit. Die Jungs, also seine Kollegen, die stürmen sein Zimmer. Und dort heißt es, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Und die Jungs, wow, jetzt haben wir es geschafft. Und der König bekommt es mit und sagt, als der König das hörte, fuhr es ihm durch Mark und Bein. Und Darius setzt alles daran, um Daniel zu retten. Doch er kann nichts tun. Daniel wird tatsächlich in diese Löwengrube geworfen. Und wie ihr wisst, die Löwen, die beißen nicht zu. Er kommt wieder raus. Soweit die Grundlage von dieser Predigt, soweit die Story. Unser erster Punkt, als Hoffnungsträger, als Salz der Welt unser Umfeld segnend beeinflussen. Unser Umfeld, das ist unsere Familie, unsere Stadt, unser Dorf, die Schule, die Arbeit, wo auch immer du deinen Platz hast, segnend zu beeinflussen, ist Teil unserer Mission, unseres Auftrages. Das ist Teil als Gemeinde von Jesus und von uns persönlich als Christenmenschen. Und so sagt es uns die Heilige Schrift. Und genau das sehen wir bei Daniel, wie er sein Umfeld segnend beeinflusst. Was wir bei Daniel nicht sehen, ist, dass er sich in ein Schneckenhaus zurückzieht mit seinen 80 Jahren. Das wäre ja okay gewesen, wenn er das gemacht hätte. Und er sagt, die böse babylonische Welt, jetzt persische Welt, das ist alles so, so schlimm. Und ich ziehe mich jetzt zurück und ich habe jetzt fertig. Wir sehen bei Daniel, er setzt sich für sein Umfeld ein. Sonst wäre er nicht die Karriereleiter so hoch gekommen. Er zieht sich nicht zurück in sein stilles Kämmerlein, sondern er investiert sein Leben als Diener des Staates, der Gesellschaft. Wir sehen bei Daniel, dass er ganz bewusst zwei Dinge einsetzt. Erstens sein Können, seine Fähigkeit, seine Begabung. Und dort in dem Kapitel 6 heißt es in Vers 4, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Daniel hatte einen überragenden Geist. Er hatte von Gott mentale Stärke bekommen. Dieser Mann war clever. Er war ein smart man. Er konnte etwas und behält es nicht für sich, sondern nutzt es, um der Gesellschaft zu dienen. Das Zweite, was Daniel einsetzt, ist sein Charakter, seine Moral. Und dort heißt es in Vers 5, aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus. Daniel war absolut integer, er ist nicht korrupt wie andere in diesem Reich. Er hat Charakter, er hat Werte, die er lebt und die setzt er ein, um sein Umfeld segnend zu beeinflussen. Der Prophet Jeremia lebte zur Zeit der Babylonier. Es ist im gleichen Zeitabschnitt der Geschichte. Und dort heißt es in Jeremia 29, 5 und 7, baut Häuser, richtet euch dort zum Wohnen ein, legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Und Daniel beherzigt das, was Jeremia in diesem Satz sagt. Kein ständiges Klagen, kein Klagen über diese sündige, böse babylonische Welt, sondern der betet. Und er setzt sich mit diesen Fragen der damaligen Zeit, der Gesellschaft auseinander und er versucht, Antworten zu finden. Im Neuen Testament finden wir genau diese Aussage, diese Message. Und Jesus benutzt die Aussage aus Jeremia und benutzt dazu ein Bild. Das Bild des Salzes. Hier habe ich ein Päckchen Salz. Unsere wunderschöne Stadt Schwäbisch Hall ist ja durch dieses weiße Gold, durch das Salz im Mittelalter berühmt und auch reich geworden. Und Jesus benutzt dieses Bild des Salzes und er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das sagt er in Matthäus 5, 13. Bevor es Kühlschränke gab, diente Salz als Konservierungsmittel, damit die Lebensmittel nicht schlecht werden. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Konservierungsmittel dieser Welt und ihr verhindert, dass die Welt verfällt und dass sie schlecht wird. John Stott, ein bekannter englischer Theologe, erklärt diesen Vers folgendermaßen. Und er sagt, es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist die Welt und die zweite Gruppe sind die Christen. Auf der einen Seite die Erde und auf der anderen Seite das Salz der Erde, die Christen. Und dann sagt er folgenden Satz. Wenn beide Gruppen, also die Welt und die Christen, ihrem Wesen nach leben, verfällt die Welt wie verdorbenes Fleisch, während die Christen den Verfall der Erde aufhalten können. Also du und ich, wir sind Salz der Erde und wir verhindern, dass unser Umfeld verfällt und schlecht wird. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, unser Umfeld segnen zu beeinflussen. Und Daniel macht es. Daniel ist ein Hoffnungsträger in seiner Welt. Er ist Salz der Erde. Und wenn du morgen wieder an deinem Arbeitsplatz bist, wenn du wieder in der Schule bist, nee, morgen hast du Ferien, trotzdem, wenn du in deiner Familie bist, dann sei dir bewusst, du bist Salz der Erde, du bist Hoffnungsträger mit deinem Können, mit deinen handwerklichen Fähigkeiten, mit deinem Verstand, was auch immer du tust, mit deinem Charakter, mit deinen Werten. Sei dir bewusst, du bist Salz der Erde, du bist ein Hoffnungsträger. Und das ist der Auftrag von Jesus, sei Salz der Erde. Wir kommen zum zweiten Punkt, Hoffnungsträger durch den Resilienzfaktor Mut. Was ist der Grund des Mutes? Mit der Frage verbunden, wie können du und ich mutiger werden? Woher kommt dieser Mut von Daniel, wenn willkürliche Gesetze ihn dann zu Fall bringen? Und die Löwen, die freuen sich schon auf ihn. Mut wächst aus der Beziehung zu Gott. Daniel betet dreimal am Tag. Daniel hat eine intensive, vertrauensvolle Liebesbeziehung zu Gott. Und das lässt den Mut wachsen. Und das heißt, ich vertraue mich Gott an und damit einer Macht, die stärker und größer und ewiger ist als alle Krisen deines Lebens. Ich vertraue mich Gott an und damit einer Macht, die stärker, die größer und die ewiger ist als alle Krisen deines Lebens. Und Mut ist immer besiegte Angst. Wer keine Angst hat, kann auch keinen Mut haben. Nur Menschen, die Angst haben, können Mut entwickeln. Mut ist das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen, trotz der Angst, die da ist. Bist du jemand, der mit Ängsten zu kämpfen hat? Gratulation. Du hast die riesige Möglichkeit, Mut zu entwickeln und mutiger zu werden. Mut ist, du hast Angst und trotzdem tust du es, weil du weißt, das ist das Richtige. Und das ist der Sieg über die Angst. Ein Beispiel dafür ist Martin Luther. Was die Menschen heute sehr beeindruckt, ist sein Mut. Und da hat er vor dem Kaiser gestanden und seinen Gefährten und verteidigte seine Schriften in dem Reichstag in Worms. Worms ist punktuell eine wunderschöne Stadt, die älteste Stadt Deutschlands. Ich durfte schon 4 Jahre dort wohnen und habe auch dort gearbeitet und war dort Pastor der Stadtmission. Aber das nur nebenbei. Ein berühmter Satz der aus diesem Reichstag kommt von Luther, ist folgender. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Geschichtsforscher sagen, so hat er das nicht gesagt. Was er aber gesagt hat, so die Geschichtsforschung, ist folgender Satz. Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. An Luther beeindruckt sein Mut. Er steht zu seinen Überzeugungen. Luther ist ein Held. Tatsächlich ist das ein bisschen anders gelaufen. Es gibt ausführliche Berichte von einem kaiserlichen Gesandten, also von der Gegenseite, von einem Gesandten Aleander. Luther ist vorgeladen vor den Kaiser. Man kann sich das so vorstellen, da sitzen alle zusammen und da kommt dieser kleine Mönch aus Wittenberg und alle sind gespannt. Seit Monaten haben sie sich mit seinen Schriften auseinandergesetzt. Was ist das für ein Mann? Keiner kennt ihn. Und da steht er da, im schlotternden Knie, der hat Megaschiss. Und er steht vor der damaligen geistlichen und weltlichen Elite und er bekommt kein Wort heraus. Er verhaspelt sich ständig und er soll eigentlich jetzt antworten, ob er sich zu seiner Lehre bekennt. Er druckst herum, er stottert und irgendwann fragt er, ich brauch noch einen Tag Bedenkzeit. Das war von der Gegenseite nicht so geplant. Luther hat ziemlich Angst. Das ist so sein Thema, was sich durchzieht sein ganzes Leben. Martin Luther, es ist einer, der mit ganz großen Ängsten zu kämpfen hat. Und er ist einer, der so viel Mut hat, dass sich die Welt grundlegend verändert. Luther bekommt einen Tag Bedenkzeit. Und der Kaiser sagt, okay, bis morgen hast du Zeit, aber dann Butter bei die Fische. Bekennst du dich zu deinen Schriften, ja oder nein? Erster Tag für Luther, jämmerlicher Auftritt. Am nächsten Tag kommt der Luther wieder und es ist alles anders. Er hat sich nochmal vorbereitet auf diese Unterredung und dann ein bisschen spitz formuliert, er hat sich in Stimmung gebetet. Luther hält eine fulminante Rede und er sagt sinngemäß, mein Gewissen ist nur an die Heilige Schrift gebunden. Wenn ich nicht von der Bibel widerlegt werden kann, dann kann ich nicht widerrufen. Gott helfe mir. Amen. Luther hat regelrecht gespürt, das war ein richtig guter Auftritt. Und er geht so die Türe raus, hebt die Hände so in Siegerpose, wie so ein deutscher Soldat. Und der weiß, das war jetzt richtig, richtig gut. An Luther sehen wir die Ambivalenz. Angst muss besiegt werden. Mut ist besiegte Angst. Hoffnungsträger durch den Resilienzfaktor Mut. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Der Hoffnungsträger schlechthin, der ultimative Daniel. Daniel wird tatsächlich in die Löwengrube geworfen. Sein Vertrauen zu Gott ist größer als das Leben. Ihr wisst, die Löwen beißen nicht zu. Das Gebet von Daniel wird von Gott erhört. Das Vertrauen hat getragen. Happy End. Happy End. Guter Punkt, auch jetzt Amen zu sagen. Aber scheint so, ich habe noch ein paar Minuten. Ich bin nicht zufrieden damit. Und ich stelle mir die Frage, gibt es Situationen in deinem, in meinem Leben, wo die Löwen zu deine Löwen zugebissen haben? Du hast gebetet und sie haben trotzdem zugebissen. Die Löwen beißen zu und Gott gibt dir in deinem Leben keine eindeutige Antwort auf deine Not. Und es gibt viele Geschichten von treuen Christenmenschen. Da beißen die Löwen zu und es gibt keine Antwort auf das Leiden. Auch nicht im Nachhinein. Das Leiden macht für uns keinen Sinn. Vielleicht habt ihr auch schon mal dieses Statement, diese Moral von dieser Story aus Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, gehört. Dies folgende: Du musst nur so treu sein wie Daniel, dann hält Gott deinen persönlichen Löwen das Maul zu. Du musst nur so treu sein wie Daniel, dann passiert nichts. Das ist falsch. Warum? Weil es dann an dir liegt, wie groß dein Glaube ist. Entscheidend ist der Glaube an den großen, an den mächtigen Gott. Die Essenz der Geschichte von Daniel 6 ist der Hinweis auf den ultimativen Daniel. Es ist Jesus. Er hat mit den reißenden Löwen von uns gekämpft. Er ist durch den Tod am Kreuz und die Grablegung durch die Löwengrube gegangen für uns. Er hat mit unseren Löwen gekämpft für dich und für mich. Und diese Löwen sind unser Versagen, sie sind unsere Schuld, unser Stolz, unsere Rebellion gegenüber Gott. Und am dritten Tage kommt Jesus durch seine Auferstehung unversehrt aus der Löwengrube, genauso wie Daniel aus der Löwengrube unversehrt kommt. Das ist Kern dieser Geschichte. Und am Ende weist es auch auf unsere Auferstehung hin. Und das ist die Hoffnung schlechthin. Inmitten unseres Leidens, unserer Schmerzen, unserer Angst, inmitten von Krankheit und Tod. Wegen dieser Hoffnung schlechthin, lasst uns bereit sein, trotz deiner und meiner Nöte als Hoffnungsträger mutig und als Salz dieser Erde unser Umfeld segnend mitzugestalten. Das ist unser Auftrag, das ist die Mission von Jesus. Er, der ultimative Daniel, hat unsere Löwen besiegt. Amen. Wir haben eine kurze Zeit der Stille und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du diesen ultimativen Daniel geschickt hast, damit wir leben. Und Jesus, du sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Du lebst in uns durch deinen Geist. Das ist deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Danke, dass du für unsere Löwen gekämpft bist, dass du Herr bist, dass du König bist. Und ich bitte dich für jeden, der gerade in solcher einer Krise ist, in Not, in Leid, dass er das erleben darf. Du bist der ultimative Daniel. Du bist größer, du bist mächtiger als all unsere Krisen. Dafür danke ich dir, Jesus, in deinem Namen. Amen.